Ja, wir stellen heute das erste Heft der Zeitschrift Sezession im Jahr 2020 vor. Ein Themenheft Lektüren an meiner Seite, wie gehabt, wie bewährt, Chefredakteur Götz Kubitschek. Ich würde eigentlich direkt zu deinem Editorial kommen. Es geht ja heute um Lesen, um Lektüren. Und nun könnte ich ja, denke ich, für alle Redakteure sprechen. Wir lesen ja nicht nur aus Zerstreuung, nicht nur aus Vergnügen, aus Interesse, sondern wir lesen ja auch, weil wir wirklich an diese formgebende Kraft des Lesens glauben.
Ja, also kaum jemand hier kann Zerstreuung und Vergnügen in den Sinn kommen, wenn wir lesen, Benedikt.
Selbstverständlich.
Also wir hatten eine ganz tolle Akademie, 150 Studenten, Schüler hier in Schnellroda zum Thema Lektüren. Und unsere Leser wissen, dass diese Akademieergebnisse dann immer in dieses Heft abfließen und ein Themenheft bilden. Und während dieser Akademie war das natürlich im Grunde das Grundthema, die Frage nach einem Kanon, einem Lektürekanon, einem konservativen oder rechtsintellektuellen Lektürekanon, die Frage auch, wie wird man so, was muss man lesen, was muss man gelesen haben, damit man mitsprechen kann. Und die ganze Sache hat natürlich zwei Ebenen. Die eine ist, man findet im Schnitt nicht unbedingt zu uns, weil man schon einen Kanon kennt, sondern man findet auf irgendwelchem Weg am Ende dann zu unserer Denkrichtung oder Denkschule. Und wenn man dann da ist, bekommt man einen Kanon in die Hand gedrückt, den man abarbeiten sollte. Wir haben das ja vor fast 10 Jahren schon vorgelegt im Rahmen des staatspolitischen Handbuchs, das ich hier mal aufgebaut habe. Band 2, die Schlüsselwerke, in dem fast 100 Bücher eines möglichen rechten Kanons vorgeschlagen werden, müsste man heute kaum ergänzen. Vielleicht kämen einige Autoren aus unseren Reihen dazu mittlerweile, aber das ist schon so ein Korsett. Und ich bin sehr, sehr der Meinung, dass dies gelesen werden soll. Ja. Also nicht nur das Band 2 Schlüsselwerke, sondern die Bücher, die in diesem Band vorgestellt und vorgeschlagen werden, weil es sich so gehört.
Ja.
Und weil man eben, wenn man mitdenken will, auch dieses verkürzte Sprechen geübt haben muss. Andeutungen in Richtung Jünger, in Schmidt, in Richtung Eibel Eibesfeld, Konrad Lorenz, in Richtung Gehlen, in Richtung Sloterdijk und so weiter. Das muss alles parat sein, wenn man wirklich weiterkommen will.
Wenn sich was gehört, dann verpflichtet es sich sozusagen. Es gehört sich. Wir haben dementsprechend ja auch zu einem Lexikon gegriffen. Und zwar zu einem Lexikon, das wir selber verfasst haben. Nämlich einige Begriffe zur Lektüre. Und da ist ja das Stichwort von dir, Selbstverpflichtung zur Lektüre. Die Lektüre, die im Endeffekt ja einfach angebracht ist, wenn man mitreden will. In der Lesegruppe, in seiner Sportgruppe, wenn man am Abend mit den Leuten zusammentrifft, dann gehört es sich eben, dass man diesen Titel kennt. Dass man vielleicht auch einfach sagen kann, ich habe das gelesen, natürlich, man ist im Gespräch nicht außen vor. Und diese Selbstverpflichtung dann auch zu sagen, es erfordert Disziplin zu lesen, es erfordert natürlich auch gewisse Ordnung des Tages, Ordnung der Struktur und so weiter und so fort. Und du hast ja die Akademie angesprochen, fand ich extrem schlagend. Wir hatten ja eine Arbeitsgruppe zum Thema Lektüren, habe ich Zeit zu lesen, habe ich keine Zeit zu lesen. Und wir waren knapp 40 Leute. Und irgendwie war schon das Ergebnis auch, ja, man braucht eine gewisse Verpflichtung. B, es ist am besten in der Gemeinschaft, weil man im Endeffekt auch eine gewisse positive Art von Kontrolle schafft, dass man auch wirklich liest und auch versucht, das zu begreifen und verschiedene Zugänge schafft zu diesem einzelnen Buch. Und zum anderen natürlich auch, was wir auch in diesem Lexikon enthalten haben, es gibt eben auch verzichtbare Lektüre. Es gibt Lektüre, die man einfach vielleicht mal nicht betreiben muss, weil man eben die Schlüsselwerke bereits beherrscht und dann eben noch nicht noch das vierte, fünfte Buch dazu lesen muss.
Das war ja schon immer so. Also, dass erstens die richtigen Mentoren, die richtigen Ratgeber einem halben Meter Lektüre ersparen, weil sie das zusammenfassen und sagen, brauchst du nicht mehr lesen, ist irgendwie dritte, vierte Qualität. Das Zweite, auch dieser Druck, diese Verpflichtung zu lesen, gibt es auch schon immer. Kann kurz erzählen, wie ich beispielsweise Anfang der 90er auf einen Junge Freiheit-Lesekreis zusteuerte und erfuhr, also dass diese erste Sitzung, an der ich da teilnehmen würde, sich mit Bernhard Wilms beschäftigen würde. Ich habe dann in den Wochen zuvor alles zusammengekratzt, was es über und von Wilms zu lesen gab. und habe mich wirklich vorbereitet. Mhm. Ich war dann sogar ein bisschen übervorbereitet, aber das war nicht schlimm. Es gab andere vorbereitete Leute und das war dann schon sehr schön zu sehen, dass man hier tatsächlich gemeinsam weiterdenkt und weiterkommt. Ja. Und so muss das sein. Also ja. Wir haben es ja sogar auf der Akademie noch etwas härter formuliert und gesagt, es muss beinahe peinlich sein, keine Bücherschrank zu besitzen, wenn man sich schon als rechter Akademiker oder konservativer Akademiker fühlt oder sieht, dann muss es peinlich sein, keinen Bücherschrank zu besitzen und sich eben an der Lektüre nicht beteiligt zu haben.
Fällt mein Blick natürlich auf Erik Lehnerts Beitrag in diesem kleinen Lexikon, nämlich eben auch das Schlagwort durcharbeiten. Also dass man wirklich auch die Disziplin hat, dass man sich Zeit nimmt und sagt, ich arbeite das jetzt durch, ich bereite mich auf meinen Gesprächspartner vor, ich bereite mich auf was auch immer vor. Haben wir mit drin, vielleicht noch erwähnenswert, auch wiederholte Lektüre. Hat ja auch jeder unterschiedliche Ansätze. Der eine sagt, er muss dieses Buch zweimal gelesen haben, um es durchdrungen zu haben. Der andere sagt, nee, ein Buch lese ich nicht zweimal, da lese ich lieber was Neues. Auch dazu haben wir einen sehr interessanten Beitrag von dir im Übrigen drin. Wir haben natürlich auch die überflüssige Lektüre enthalten, diese verzichtbare Lektüre. Wir haben auch Altbestände. Man freut sich ja immer, wenn quasi die Generationen, die vor einem schon da waren, die schon länger hier in der politischen Rechten auch leben, wenn die einem Bücher vermachen etc., auch dazu haben wir hier was. Wir haben auch was zur Belletristik, wir haben was zum Lesekreis, wie kann man einen Lesekreis gestalten. Wir haben aber auch etwas zum Vorlesen natürlich enthalten. Und Vorlesen ist vielleicht jetzt der Beitrag von Ellen Kositzer extrem passend.
Ja, sie hat dieses Mal in ihrer Kolumne Bild und Text darüber gehandelt, was denn in den Schulen gelesen wird. Und das ist zum einen schlimm zu sehen, dass es in den Bundesländern also völlig unterschiedliche Schullektürenlisten gibt, Vorschläge gibt und dass es also von recht vorbildlichen Listen wie in Bayern oder Baden-Württemberg bis hin zu katastrophalen Auswahlkriterien, leider Gottes beispielsweise hier in Sachsen-Anhalt, aber auch in anderen Bundesländern reicht. Wenn in Bayern beispielsweise noch klassische Lektüre gepflegt wird, also vom Grimmelshausen über den Werther, über Schiller-Dramen und Novellen von Gerhard Hauptmann bis hin zu moderner, klassischer Literatur, also echter Qualitätsliteratur, haben wir es hier in Sachsen-Anhalt beispielsweise ganz, ganz stark zu tun mit Büchern, in denen sich die Protagonistin schwer verliebt, mit 14 Jahren umbringt oder aber eine Bulimie entwickelt oder eine Depression und irgendwo in einer Anstalt am Ende dann endet und so weiter. Das heißt also...
Und das im alten Leseland.
Ja, destruktive Alltag, der möglich ist, wird im Grunde wie so als beinahe cooler Vorschlag mit in die Schule gezerrt. Mhm. Und das, wie du richtig sagst, im alten Leseland DDR, das ist ja auch der Titel des Beitrags von Ellen Kositzer. Es war einmal ein Leseland, die DDR war ein Leseland, die war ein klassisches Leseland, sie hat den ganzen Kanon behandelt und heute versucht sie auf eine ganz komische Art und Weise versuchen diese neueren Bundesländer auf eine ganz komische Art und Weise cooler zu sein als der Rest. Und dieses cooler sein, das können wir sehr pauschal sagen, das geht immer schief.
Absolut.
Ja, ich bin froh, dass hier, also vor allem eben durch meine Frau, den Kindern jeden Abend vorgelesen wird, dass wir also wirklich einen Jugend- und Kinderbuchkanon abarbeiten. Und wozu sie keinen Zugang hat, das ist ganz interessant, wozu aber ein Teil unserer Kinder dann als Selbstleser einen guten Zugang gefunden hat und was für mich auch zu einer wichtigen Lektüre gehört, ist eben das ganze Imperium der Tolkien-Bücher. Mhm. Also Herr der Ringe, Hobbit, Silmarillion, diese ganzen Geschichten aus Mittelerden, die wirklich stiftenden Charakter haben.
Und dazu haben wir ja von Professor David Engels aus Brüssel bzw. Warschau einen hervorragenden Beitrag im Heft über Tolkiens Reich, über diesen Ideenkosmos seinen Ideenschatz, der bei Tolkien in diesen Werken, die du genannt hast, ja angeboten wird, dass dieser Ideenkosmos zu selten auch mal politisch konservativ, christlich gedeutet wird und dass hier wirklich noch Schätze zu bergen sind sozusagen. Und ich denke, der Artikel von, der Aufsatz von Engels ist natürlich ein hervorragender Beginn, diese Schätze zu bergen, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber es geht natürlich um heroisches Scheitern, es geht um ewige, gültige Linien, es geht auch um Unterscheidungen zwischen verschiedenen Heldenvorstellungen im Heidnischen, im Katholischen etc. pp. Tolkien war ja, soweit ich weiß, sehr gläubiger Katholik. Also ich denke, dass hier in diesem Beitrag von Engels wirklich auch so der Schlüssel oder die Verbindungslinie mal gezogen wird. Auf der einen Seite Belletristik. Jeder vermutlich in meiner Generation und auch von den Jüngeren hat irgendwie Herr der Ringe mal entweder gelesen oder gesehen. Aber hier ist eben nochmal auch, ohne es zu sehr politisieren zu betreiben, Engels ist ja trotzdem Wissenschaftler, vor allem Wissenschaftler. Aber ich denke, das ist schon eine sehr schöne Verbindungslinie, die gezogen wird und die auch hilfreich ist.
Also
anknüpfungsfähig.
Ich bin ja kein großer Freund der Filme, einer der Bücher. Und das liegt daran, dass die Bücher natürlich vielschichtig sind. Tolkien hat ja zugleich gütig und heroisch geschrieben. Und das ist eine unglaubliche Mischung. Also das heißt im Grunde der gütige Ritter oder der gütige Krieger. Ja, da gibt es also grandiose Sätze, in denen sich das in diesem Buch verdichtet. Wenn also vor dem Schwarzen Tor bei der letzten großen Schlacht ein Teil der Krieger den Mut verliert und Tolkien dann sehr schön schreibt, sie wichen, sie durften weichen und fanden eine Aufgabe, die sie bewältigen konnten. Das ist eben unglaublich Menschen zugeneigt und liebend, der Blick auf diese, auf diese unterschiedliche Verfasstheit auch der Menschen und so weiter. Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir Engels auch zum ersten Mal jetzt bei uns im Heft haben mit diesem großen Aufsatz über Tolkien. So, und jetzt mache ich aber einen Schnitt und gehe mal auf einen Punkt, wo wir beide nicht schwelgen, sondern wo wir kontrovers sind. Und zwar sind das die linken Lektüren. Linke lesen, Benedikt. Dein Artikel, hast das ja auch vorgetragen, ist bei YouTube auch zu sehen, dein Vortrag von der Akademie. Warum liest du die Linken? Warum lese ich sie nicht?
Ich würde erst mal sagen, ich lese nicht die Linken, sondern ich lese die guten Linken, die wahren Linken sozusagen, wenn man so will. Es geht natürlich nicht dabei, irgendwie Linke nachzuahmen, selber rot zu werden. Ne? Es geht nicht darum, im Endeffekt diesen Linken irgendwie hinterher zu hecheln, sondern es geht einfach ganz nüchtern recht und recht banal eigentlich darum, dass wir als neue Rechte, als Arbeitsbegriff, dass wir eben im Endeffekt gewisse Gewissheiten haben, dass wir Selbstverständlichkeiten haben, dass wir auch eine reiche Traditionslinie konservativ-revolutionärer rechter Literatur haben. Diese Bestände sind da. Man muss ab und zu mal ein bisschen Staub wegwedeln, weil diese Traditionslinien ab und zu auch mal abbrechen. Aber meine persönliche Auffassung ist eben die, es fehlt manchmal an gewissen Stellen etwas. Beispielsweise im sozialwissenschaftlichen Bereich, im empirischen Bereich, im Bereich der Entfremdungskritik, Kapitalismuskritik und so weiter und so fort. Da gab es in den 20er Jahren eine reiche rechte Traditionslinie, die bis zurückgeht an dieses preußisch-soziale, an diese sogenannten Kathedersozialisten, Verein für Sozialpolitik etc. Aber ich meine eben, bei heute aktuell zu lesenden Linken wie Wolfgang Streeck beispielsweise, gibt es eben einige Dinge zu holen, wenn man jetzt mal im Nützlichkeitsdenken gefangen bleibt. Und das will ich vorstellen. Also ich rate auch hier natürlich zu unterscheidenden Lektüre. Also es gibt natürlich verzichtbare Linke. Es gibt auch Dinge, die wir einfach nicht lesen müssen oder sollten, weil wir das eh schon besser formuliert haben.
Ja, da will ich mal reinspringen.
Du kannst gerne reinspringen.
Im Grunde bist du ja dann derjenige, der für uns dies alles liest.
Ich nehme dir das ab.
Zusammenfasst, du nimmst es mir ab. Also ich muss es nicht lesen. Nee. Und ich muss mich weder auf Irrwege begeben, die du eben beschreiten musst, um zu sehen, ist es einer oder ist es keiner. Ja? Du liest sie ja dann, liest sie nicht komplett, wenn dir nach dem zweiten Buch klar ist, dass das jetzt nichts mehr wird. Ja. Liest aber andere Linke doch komplett, weil du sagst, da ist immer was zu holen. Und das holst du unter anderem dann für mich sozusagen.
Genau.
Bringst du es mit.
Wobei ich die Irrwege natürlich nicht beschreite, sondern ich durchdenke sie nur und zeige die Kluft auf, ja, die eben dann auch vorhanden ist.
Lesen ist gehen. Ja,
lesen also, ist gehen, ja, genau.
Work in progress. Ja. Also, die, ich bin da ja, ich bin da ja, also mir ist da die Zeit zu schade, das weißt du. Ich habe ein paar Bücher gelesen, also beispielsweise von Stegemann, das über diese Moralfalle, ja, diesen Mit- und Vordenker der Aufstehenbewegung von Wagenknecht, das habe ich sehr intensiv gelesen. Ich habe auch einige linke Regime-Change-Bücher gelesen, aber eben immer nur, um zu sehen, warum das im Grunde nicht übertragbar ist auf das, was wir tun und denken. Und meine eben, dass das, was dieser irrsinnige Theorieaufwand, den die Linke treiben muss, eben unter anderem daran liegt, dass sie bestimmte Dinge einfach nicht denken darf. Ja. Wir dürfen darüber nachdenken, dass die, genau, soziale Frage, dass die Solidarität immer in einem einigermaßen geschlossenen Gehäuse stattzufinden, ja, hat. Also das heißt, dass die Solidarität an der Grenze der Nation auch ihre Grenze hat, weil die eigenen Leute eben die eigenen Leute sind und nicht die ganze Welt die eigenen Leute sein, mhm, kann. Und wenn man das nicht mitdenken kann, das ist ja etwas, was du immer wieder beschrieben hast, dann kommt man eben zu einem unglaublichen Theorieaufwand, mhm, weil man weder die soziale Frage vergessen darf, aber auf der anderen Seite die Nation nicht mitdenken kann.
Ja.
So, und das macht mir diese Lektüre dann oft sehr zuwider.
Ja, ja. Mhm. Also da würde ich nicht groß widersprechen, aber als klassischer Konservativer würde ich natürlich auf Caspar von Schreck-Notzing verweisen, den man hier hinzuziehen kann.
Den hast du jetzt für dich entdeckt.
Den habe ich schon immer natürlich entdeckt, der hat mich groß geprägt und hat auch meine politische Weltanschauung sozusagen ausreifen lassen. Und der gute Schreck-Notzing hat ja vor knapp 30 Jahren in einem Aufsatz eben auch die Frage gestellt, in Kritikon, ob Konservative eine Theorie brauchen. Und er zitiert dann erst so einen Gärtner-Konservativen und sagt, nee, Konservative haben die Realität, gesunden Menschenverstand und so weiter und so fort. Aber er kommt dann auch schnell zu dem Fazit, was hilft uns denn die Realität, das Konkrete und den gesunden Menschenverstand, der auf unserer Seite steht, wenn die Lage eben seit mittlerweile heute 70 Jahren ist, wie sie ist. Also es reicht eben nicht nur aus, die Realität und das Konkrete auf seiner Seite zu haben, sondern man braucht auch irgendwelche Ansätze, um das zu beschreiben, um ein grundsätzliches, ein grundlegendes, fundamentales Verständnis zu haben für Prozesse, wirtschaftliche Prozesse, gesellschaftliche Prozesse, politische Prozesse etc. Und hier sollte man natürlich nicht den Linken nacheifern und selber ein Konvolut aus Theorien, aus Abstraktheiten aufzubauen, aber man sollte eben dort zupacken, wo es sinnvoll ist. Und das ist eben diese unterscheidende Lektüre, die beispielsweise auch Rolf-Peter Sieferle in seiner grandiosen Marx-Einführung eben fordert. Und das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist der, dass diese Linken zu lesen ja auch nicht bedeuten kann, dass man seine eigenen Grundparameter letztendlich aufgibt. Und das versuche ich ja, um das abzuschließen, auch in diesem Beitrag, ja, zu skizzieren. Mhm. Es gibt eben gewisse, bei aller Sympathie für klügere Restlinke, die es geben kann, und die ja auch natürlich eine Minderheit sind der Linken, das darf man nicht vergessen, die Mehrheit der heutigen zeitgenössischen deutschsprachigen Linken ist natürlich in diesem antifaschistischen, ja, Tertiärdenken befangen. Das darf man wirklich, und das betone ich auch, das darf man natürlich nicht vergessen. Die Ausnahmegestalten wie Stegemann, der gescheitert ist in der Linken, oder andere wie David Miller, der auch über das Soziale in Vertrauensräumen forscht. Also eben, was du sagtest, dass die konkrete Solidarität eben schon an Vertrauen gebunden ist. Und Vertrauen ist nicht abstrakt kosmopolitisch herstellbar. Also darauf gehe ich ein, und ich warne natürlich auch davor, zu lesen, wie die Linken uns lesen. Sie lesen uns ja wirklich im Endeffekt ausschlachten in dem Sinne, sie wollen eine Stelle, ja, finden. Sie wollen, das wollen wir ja nicht. Wir wollen nur dort punktuell, oder wir versuchen dort punktuell nur für uns zu lernen.
Sie lesen uns manisch. Sie lesen uns manisch. Also da gibt es ja Leute, die wir sind ja im Grunde sogar deren Arbeitgeber auf eine bestimmte, ja, Art und Weise, weil die ohne uns ja gar keinen Job hätten. Also die lesen uns wie verrückt und versuchen es zu entlarven und wissen, ja, besser, was wir eigentlich meinen oder was wir verbergen wollen und so, ja, weiter. Also ich bin sehr froh, dass du dies alles auch für mich liest, für uns liest. Ich lese vielleicht ein paar Dinge für dich. Das wäre dann dieser ganze Bereich der Belletristik. Genau. Du bist auch ein Belletristikleser, das wissen wir. Meine Neigungen sind da nochmal ein bisschen anders angelegt, und das habe ich ja auch versucht in einem Vortrag während der Akademie, beziehungsweise jetzt in einem Beitrag für diese Session nochmal auf den Punkt zu bringen. Diese Frage, ob wir mittlerweile eben wieder im Grunde so etwas wie eine doppelbödige Form des Sprechens wahrnehmen können, weil es für Schriftsteller, die nicht einverstanden sind mit der gesellschaftlichen Entwicklung in unserem Land, schwierig geworden ist, das sehr klar auszusprechen. Das denunziatorische Klima ist ausgeprägt in unserem Land. Wir haben das in der Causa Tellkamp, aber auch in anderen Fällen gesehen. Und ich habe mich in meinem Beitrag auf einen Text von Monika Maron bezogen, den sie in der Neuen Zürcher Zeitung im vergangenen Oktober veröffentlicht hat, über unser galliges Gelächter. Also diese Frage, ob man sozusagen, wenn man wieder zusammensitzt am Abend im Kreis der Freunde oder der Kollegen, wieder ähnlich gallig lacht, wie man das zur DDR-Zeiten getan hat. Sie hat das ja alles erlebt damals und hat gesagt, man saß zusammen, man hat sich die verrücktesten Geschichten im Umgang mit der Behörde, mit der Wahrheit, mit der Zensur und so weiter unterhalten und hat gallig darüber gelacht am Ende, weil man ja auch gar nicht offen zornig werden konnte. Ja. Und sie spürt die Rückkehr dieses Bedürfnisses, gallig zu lachen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Text von ihr, weil er im Grunde schon so etwas wie eine Leseanleitung auch ist für ihren letzten Roman, wo sie eine Frau beschreibt, die in einer Straße schrill singt den ganzen Tag und dann den Versuch der Anwohner mit diesem schrillen Gesang, der im Grunde nur ein Bild ist für die schrillen Alarmtöne des Gesellschaftsexperiments und des Gesellschaftsumbaus mit dieser Schrillheit umzugehen. Das hat noch mehrere Schichten, aber aus meiner Sicht ist es legitim, mittlerweile wieder darüber nachzudenken, meint jemand, der in Parabeln schreibt oder der etwas in historische Zusammenhänge zurückverlegt als Romanschriftsteller, nicht eigentlich doch unsere Zeit, unsere Konflikte, diese Risse, diese Unversöhnlichkeiten. Er sagt es aber nicht genau so, weil es für ihn Konsequenzen haben könnte.
Was die Frage der inneren Emigration oder heutigen Verhältnissen aufwerfen dürfte.
Genau, also das ist ja die Gattungsbezeichnung, die innere Emigration. Ich bin der Meinung, wir sind noch nicht dort. Das hat ja auch in der Diskussion während der Akademie in der Diskussion keine Zustimmung gefunden, also dass wir jetzt schon in einer inneren Emigration wären, aber es gibt eben Anzeichen dafür. Ja. Und jetzt ist die Frage die, wer ist schneller? Ja. Diejenigen, die davor warnen oder diejenigen, die uns in diese innere Emigration treiben? Ja. So. Und da könnte man vielleicht auf den für uns sehr überraschend kurz vor Drucklegung noch eingereichten Text zu sprechen kommen.
Ich hab den Eindruck, dass, ohne dir jetzt ins Wort fallen zu wollen, aber ich mache es trotzdem, ich habe das Gefühl, dass der Artikel von Bernd Wagner von Verlag zu Verlag, der ja als sächsischer Schriftsteller auch beschreibt, wie einem so zugesetzt werden kann jenseits staatlicher Repression, sondern diese gesellschaftliche Ächtung oder Ächtung in Spee, die ist ja teilweise viel subtiler, aber teilweise auch bedrohlicher für den Menschen an sich. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass in den letzten Sezessionheften das wie so eine Art gesellschaftskritische Fortsetzungsgeschichte ist. Wir hatten ja das Gespräch mit Uwe Tellkamp abgedruckt. Jetzt dein Artikel über Zwischen den Zeilen, über diese innere Emigration im Werden. Und dann eben noch Bernd Wagner. Also dieses von Verlag zu Verlag.
Er hat ihn eingereicht, wirklich einen Tag vor Drucklegung. Deswegen haben wir das auch nochmal verschoben und das Heft erweitert. Bernd Wagner hat schrieb schon in der DDR, dort aber mehr oder weniger wohl gelitten, eher weniger, hat dann Samizdat Verlag gemacht, also im Hinterhof quasi mit der Handpresse gedruckt, ist dann in den Westen und hat so den ganz großen Durchbruch nicht geschafft. Zuletzt jetzt aber dann doch so halbwegs mit seinem Buch Eine Sinnflut in Sachsen. Ein Roman, der zwei Auflagen bisher erlebt hat und bei Schöffling in Frankfurt erschienen ist. Und Ellen Kositzer hat ihn ja für uns besprochen. Ja. Diesen Roman, der wurde auch im literarischen Trio mit Susanne Dagen besprochen, zusammen mit Ellen. Und Bernd Wagner ist nun bei Schöffling auch auch wieder rausgeflogen. Und er beschreibt in seinem Text von Verlag zu Verlag im Grunde von der DDR bis zu Schöffling seine Verlagsgeschichte, also als Autor bei Verlagen. Und das ist im Grunde ein galliger Text. Also der hat eine gewisse Selbstironie, der hat auch so eine Mischung aus Selbstironie und Aufmüpfigkeit. Mhm. Und es ist am Ende doch eine gallige Angelegenheit. Wie er beschreibt, also dass ihm da auch nicht klarer Wein eingeschenkt wird, sondern dass man ihm da irgendwie rausdrängt. Und er kriegt dann auch so eine Pressemappe in die Hand und dann steht auf der Rezension, die in der Sezession erschienen ist, in dieser Pressemappe, dick am Rand, das auf keinen Fall zitieren. Woher haben diese Leute überhaupt das Buch? Von uns sicher nicht. Ja? Als wäre es irgendwie so etwas, was man nur über Beziehungen kriegen kann, den Roman von Bernd Wagner. Also das ist ein schöner, wichtiger Text für uns. Das ist im Grunde so, die Sezession wird auch zu einer Art Protokoll.
Ja,
genau. Wir protokollieren, was abläuft in diesem Land. Und diese Texte sind Dokumente dieser Abläufe.
Absolut.
Benedikt.
Tja, was wäre noch zu erwähnen? Eigentlich vieles,
ja,
aber die Zeit drängt.
Es ist ein dickes Heft. Wir haben von Erik Lehnert einen guten Aufsatz über die Geschichtsphilosophie, die Geschichtsdenker.
Thorfinn Wallstein, er macht ja das, was ich vorhin kurz angeschnitten habe, nämlich den Staub von den Buchregalen zu fegen. Ich sage nur Hans Freier, Werner Sombart und andere, die er da im Endeffekt nochmal neu aufbohrt, beziehungsweise erstmal wieder den jüngeren Lesern, sage ich jetzt mal, wieder das Fundament zu verschaffen, das ein bisschen vergessen wurde.
Ja. Wir haben von Konrad Marquardt Weiß eine Zusammenstellung von Büchern, die eine Was-wäre-wenn-Geschichte fortschreiben. Das heißt also, was wäre, wenn Stauffenbergs Attentat erfolgreich gewesen wäre. Was wäre, wenn Amerika faschistisch geworden wäre? Ja. Was wäre, wenn der Mars besiedelt worden wäre? Und so weiter und so fort. Er stellt das zusammen. Wir haben einen Artikel darüber, wie man Gedichte lesen sollte, warum überhaupt Gedichte und so weiter und so fort. Also
auch dabei.
Es ist ein 80 Seiten Lektüren. Ja. Der ideale Einstieg in ein Jahresabonnement der Sezession.
Ja.
Jetzt halten wir es beide mal hoch.
Im April
geht es
stark weiter mit unter anderem einem Thema, das dir sehr am Herzen liegt, nämlich das Hölderlin-Dossier.
Ja, Hölderlin,
da dürfte sich jetzt schon drauf freuen.
Jahre, aber wir bleiben natürlich auch an den grundlegenden Themen unserer Zeit dran.
Ja.
Also Jahresabonnement Sezession mit diesem Heft beginnend. Die Bestelladresse ist unterm Video eingeblendet. Ja, Benedikt, dann können wir jetzt wieder an die Arbeit gehen und das Aprilheft vorbereiten.